Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Eine grüne Kiste im Keller und darin ganz viele Erinnerungsstücke und Fotografien. Die Journalistin Dorothee Röhrig hat diese Kiste dazu angeregt, nochmal anders und intensiver auf die eigene Familiengeschichte und vor allem auf das Verhältnis zu ihrer schwierigen Mutter zu schauen und natürlich auf deren berühmte Familie. Dabei herausgekommen ist ein spannendes Stück Zeitgeschichte und ich freue mich, dass Dorothee Röhrig mit ihrem Buch gleich damit bei uns zu Gast ist. Du wirst noch an mich denken, Liebeserklärung an eine schwierige Mutter. So heißt das Buch, über das wir jetzt sprechen. Geschrieben hat es die Journalistin und Autorin Dorothee Röhrig. Und sie erzählt in diesem Buch auch ein ganz großes Stück Zeitgeschichte. Und ich freue mich, dass wir jetzt darüber sprechen. Hallo, herzlich willkommen nach Hamburg, Frau Röhrig.
Guten Morgen, liebe Frau Gerg, ich freue mich.
Wie soll man etwas werden, wenn man lauter Helden in der Familie hat? Da zitieren Sie Ihre Mutter in Ihrem Buch. Können Sie uns denn diese Heldenfamilie mal kurz vorstellen?
Das ist mein Großvater Hans von Donani, der im Widerstand gegen Hitler hingerichtet wurde, kurz vor Kriegsende. Das ist aber auch meine Großmutter Christine von Donani, geborene Bonhoeffer, die sehr starken Einfluss auch auf den Widerstand damals in Deutschland hatte. Das ist ihr Bruder Dietrich Bonhoeffer, der bekanntermaßen auch hingerichtet wurde. Also eine ganze Widerstandsfamilie, aber auch der Bruder meiner Großmutter Klaus Bonhoeffer, den ich erwähnen möchte, und ihr Schwager Rüdiger Schleicher. Und alle vier Männer sind in den letzten 14 Tagen vor Kriegsende hingerichtet worden bzw. ums Leben gekommen. Ja.
Also lauter große Namen, die sie da gerade genannt hat, und bedeutende historische Figuren. Und ihre Mutter, die war 16 Jahre alt, als ihre Eltern verhaftet wurden. Das haben sie ja alles wahrscheinlich schon immer gewusst. Aber es hat dann offenbar die Pandemie gebraucht, damit sie über diese Familie und vor allem über ihre Mutter ein Buch schreiben wollen. Da haben sie nämlich angefangen auszumisten, erzählen sie. Und dabei eben auch diese Kiste mit dem Foto von sich und ihrer Mutter gefunden. Das sieht man auch auf dem Cover. Da sind sie beide so und gucken in die Kamera. Was ist das für eine Situation, in der Sie beide da sind?
Wenn ich das wüsste, ich weiß es nicht. Ich kannte dieses Foto nicht. Und tatsächlich, also meine Mutter war damals, als ich dieses Foto fand, dieses Unbekannte, gerade vor vier Jahren gestorben. Und es war die Pandemie. Es war der Februar 2020. Und ja, ich habe angefangen aufzuräumen und fand dieses Foto und kann mir heute nur erklären, Ihre Frage, welche Situation. Wir sind beide sehr festlich angezogen. Ich bin so knapp 2, würde ich schätzen. Also ich vermute, es ist der Geburtstag meines Vaters, kann es aber nicht genau sagen.
Hm. Aber Sie haben gerade gesagt, dass Ihre Mutter damals, als Sie das Foto entdeckt haben, auch schon tot war. Wäre das denn, dass Sie so ein Buch schreiben, gar nicht denkbar gewesen, als sie noch lebte?
Nein. Der Abstand war wichtig, glaube ich, um auch so aus diesem täglichen Hickhack, sage ich jetzt einfach mal so, ein bisschen herauszukommen. Und mich hat dieses Bild einfach erwischt. Ja, ich habe das gefunden und es flatterte in dieser Lebenskiste rum, die ich da unten im Keller hatte und immer mal aufräumen wollte. Und ich dachte plötzlich, was ist das für ein Foto? Und das hat mich richtig emotional ergriffen. Ich habe es mir dann an die Schreibtischlampe gehängt und so wuchsen meine Gedanken, meine Fragen, meine Fantasien. Und dann entstand der Wunsch meiner Mutter, einen Raum zu geben. Sie ist ja auch die Schwester von Klaus von Donani und dem Politiker und Christoph von Donani, dem Dirigenten, die älteste Schwester. Und ich hatte das Gefühl, meine Mutter braucht mehr Raum und unsere Geschichte braucht mehr Raum. Die Geschichte von Mutter und Tochter. Und ich habe mir überlegt, wer war meine Mutter? Wie ist sie aufgewachsen? Wie bin ich aufgewachsen? Die Fakten kannte ich, aber ich habe einen emotionalen Blick auf meine Familie und auf das Mutter-Tochter-Verhältnis dann mal einfach gewagt.
Und Ihre Mutter war ja, da machen Sie ja auch gleich schon im Titel keinen Hehl drauf, eine durchaus schwierige Person, ein schwieriger Charakter. Das beschreiben Sie auch im Buch sehr schön, wie innig einerseits das Verhältnis zwischen Ihnen beiden war, aber dann haben Sie sich auch manchmal regelrecht bekämpft. Wie hat sich denn, würden Sie sagen, dieser schwierige Charakter Ihrer Mutter besonders gezeigt?
Naja, das war vor allen Dingen diese Unnahbarkeit und auch eine gewisse Unerbittlichkeit, die sie ausmachte und wo man als Kind und auch als vielleicht dann aufwachsender Mensch, als Tochter immer Schwierigkeiten hat, eben diese Wärme und Spontanität, die man vermisst, die eben zu fühlen. Und ich habe mich natürlich in meinem Buch auch gefragt, wie kam es dazu? Das war ja das, ich wollte ja einfach so auch mich fragen, wie wurde sie so, wie ich sie empfunden habe? Und was hat sie sozusagen mit den historischen Fakten, sie hat ihren Vater im Gefängnis besucht, sie hat ihn gesehen, wie er immer weniger wurde und geschunden war. Sie hat ihre Mutter gestützt. Also diese ganzen historischen Ereignisse haben eben doch sehr viel mit meiner Mutter gemacht. Und ich glaube, dass eben diese, sage ich mal, nach außen gezeigte Härte auch ein Überlebenstraining war, ein Überlebenswille war. Und ich habe im Nachhinein viel mehr verstanden, als ich verstanden habe, als sie noch gelebt hat.
Aber wie haben Sie sich dieses Verständnis quasi erschlossen? Weil Ihre Mutter konnten Sie ja nicht mehr fragen. Also wie haben Sie da recherchiert für dieses Buch?
Naja, also recherchiert spricht jetzt sehr die Fakten an. Die Fakten kannte ich schon in unserer Familie, aber ich habe auch noch Briefe gefunden und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, was solche Fakten mit einem Kind machen und auslösen. Also zum Beispiel, dass sie mit ihren Freundinnen nicht sprechen konnte, dass sie nichts teilen konnte. Sie wusste, in der Familie wird anders gedacht als draußen. Mein Großvater hat schon sehr früh gewusst, was auf Deutschland zukommen würde mit Hitler, weil er auch in einer entsprechenden Position gearbeitet hat. Und sie musste sich halt immer verstecken. Ja, was hat das gemacht? Ich habe kein Geschichtsbuch geschrieben. Darüber gibt es viele, viele Bücher, auch über meine Familie. Sondern ich habe mich gefragt, was macht das mit einem Kind und was macht es dann mit einer Mutter, die dann eben meine Mutter ist? Und da entstand eben doch viel auch Verständnis und letztlich dann auch dadurch Versöhnung.
Das heißt, Sie haben schon auch so ein bisschen, der Ralf Rothmann hat das auch mal erzählt, als er über sein letztes Buch hier bei uns in der Sendung war, dass er auch eben über die Arbeit an diesem Roman nochmal sowas wie Liebe zu seiner ja auch schon lange verstorbenen Mutter entwickeln konnte. War das bei Ihnen auch sowas, dass da eben nochmal so ein Frieden entstanden ist?
Absolut, genau so war es. Also ich habe halt auch immer als Kind, sage ich mal, diese dunkle Wolke gespürt. Meine Großmutter ist nach dem Krieg bei uns, also die meiste Zeit bei uns gewesen, bei ihrer Tochter. Ich habe das gespürt, aber ich habe das natürlich auch mit Befremden immer irgendwie empfunden. Und jetzt heute kann ich mir das einfach sehr viel mehr erklären. Und Traurigkeit verschließt auch die Menschen. Meine Mutter war 23, also sie hat wirklich kurz 4 Jahre nach dem Tod ihres Vaters geheiratet. Da war noch so viel Trauer und man muss außerdem sagen, das möchte ich auch gerne nochmal deutlich sagen, dass natürlich in den 50er, 60er und auch noch in den 70er Jahren so viele Nazis noch unterwegs waren, dass das, glaube ich, auch eine permanente Kränkung war, die beiden Richter und auch damit letztlich Henker in Anführungszeichen beides meines Großvaters haben bis in die 70er Jahre noch sehr gut von staatlichen Pensionen gelebt. Und ich glaube, das alles muss Einfluss gehabt haben, auch auf das Verhalten meiner Mutter.
Aber dem entnehme ich jetzt, dass da auch nicht viel drüber gesprochen wurde, offenbar in der Familie.
Es wurde über Fakten schon erzählt, aber es wurde nicht über Gefühle gesprochen. Also da kam auch immer sehr schnell die Antwort meiner Mutter, ihr habt ja keine Ahnung. Und das hat abgewiegelt und hat sozusagen auch die Handfläche gegen uns gewendet, weil da war man nicht dabei. Also man hatte keinen Zugang zu ihr, wenn man damals, Anführungszeichen, nicht dabei war. Und ich glaube, das ist kein nur Thema meiner, wenn man so will, besonderen Familie. Es ist ein Generationenthema.
Absolut. Ich nehme an, dass Sie das auch bei Lesungen wahrscheinlich hören, oder? Das Buch kommt ja sehr, sehr gut an. Ist schon lange jetzt auf der Bestsellerliste. Sie geben viele Veranstaltungen. Und was kriegen Sie da so für Resonanz? Fangen die Leute, die da hinkommen, auch an, dann in ihren Familiengeschichten zu stöbern oder auch was Ihnen davon zu erzählen?
sehr, sehr berührend, darf ich sagen. Also ich bin da unglaublich berührt und auch dankbar. Beim Signieren habe ich Geschichten gehört, wo Menschen sich also gar nicht mehr fast bremsen können, um ihre Geschichte zu erzählen, auch wenn das keine Widerstandsgeschichte war. Sie sind einfach sehr, sehr berührt, und zwar auch Männer, ja, von dieser auch Unnahbarkeit, der Härte, des Schweigens, ja, der diese Generation wahrscheinlich auch einen gewissen Halt gab, und erzählen ihre Geschichten und sagen immer, da ist so viel, ich erkenne mich so total wieder und ich erkenne meine Mutter wieder, oder auch, also da ist ganz viel Berührung, und ich glaube, das macht auch den Erfolg aus, dass es also auf der einen Seite eine historische Verknüpfung gibt mit dem Charakter meiner Mutter, den ich versuche aufzuschlüsseln, aber eben auch nicht nur meiner Mutter, sondern eben für ganz viele andere Familien auch.
Und dann kriegt der Titel Ihres Buches dieses Du wirst noch an mich denken, was Ihre Mutter ja auch zu Ihnen immer gesagt hat, so ein bisschen was Bedrohliches manchmal sogar hat, wenn man das liest. Aber der ist ja auch eigentlich nochmal so umdefiniert durch Ihr Buch, denn sie stößt ja jetzt unheimlich viel an dadurch, dass Sie an sie denken.
Ja, das war auch gar nicht so bedrohlich gemeint. Ich lag nachts irgendwie wach und habe mir einen Titel überlegt, und diese Liebeserklärung an eine schwierige Mutter, das war schon für mich klar, aber ich brauchte noch irgendwie eine Headline, wie man sagt, und plötzlich dachte ich, ja, du wirst noch an mich denken. Das hat sie auch immer gesagt, wenn sie Champagnergläser hochhielt und sagte, du hast keine Ahnung, wie schön die geschliffen sind und die sind noch aus dem Jahre 1910 und du wirst noch mal an mich denken und so. Das war also eigentlich eher immer, oder auch wenn ich zu lange in der Sonne lag oder wenn ich auf zu hohen Schuhen ging und die Füße, ja, mein Gott, du wirst noch an mich denken. Also das war eigentlich eher so mahnend und sicherlich auch für viele Zuhörerinnen sehr, sehr sozusagen macht es Klick und sagen, ja, das haben wir auch gehört.
So ist es, Dorothee Röhrig. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute für Sie.
Ich freue mich sehr und bedanke mich sehr. Vielen Dank.
Danke. Ja. Das Buch Du wirst noch an mich denken, Liebeserklärung an eine schwierige Mutter, ist bei DTV erschienen. Es hat 256 Seiten und kostet 24 Euro. Als ein Land aus Worten, so beschreibt der Lyriker Mahmoud Darwish Palästina in einem seiner Gedichte. Tatsächlich ist das Erzählen und Dichten ein wichtiger Bestandteil der palästinensischen Kultur, auch wenn viele Autorinnen und Autoren das Land längst verlassen haben und im Exil schreiben. Aber auch in den palästinensischen Gebieten selbst ist die Leidenschaft für Literatur groß. Das konnte Luca Pizzato in Ramallah und Bethlehem feststellen.
Im Literaturcafé Tmül Shilshom in West-Jerusalem sitzt Ahmad Muna. Er betreibt den Buchladen Educational Bookshop.
Unser Unternehmen gibt es seit 1986. Mit der ersten Filiale begannen wir, nur arabische Literatur und Büroutensilien zu verkaufen.
Mittlerweile zählt das Familienunternehmen zwei Filialen im bis heute illegal besetzten Ost-Jerusalem. Aufschwung gab es durch den Osloer Friedensprozess ab 1993, der mit einer Reihe von Abkommen zu einer Zwei-Staaten-Lösung führen sollte, letztlich aber gescheitert ist.
Mit den unterschriedenen Oslo-Abkommen kam eine Menge internationaler Leute in die Stadt, zum Leben und zum Arbeiten, für internationale Institutionen als Diplomaten, Journalisten oder Freiwillige. Damit kam auch mehr Nachfrage nach Büchern auf Englisch, die den palästinensisch-israelischen Konflikt erklären.
In Kooperation mit internationalen Verlagen begann der Import von Büchern, die ins Englische übersetzt wurden. Der Fokus lag dabei auf palästinensischen und israelischen AutorInnen. Einer der ersten Importe waren Werke des Intellektuellen Edward Said. Heute ist Ahmad Muna zu Recht stolz auf ein umfangreiches und einzigartiges Sortiment.
Heute haben wir ungefähr 1300 verschiedene Titel und damit 1300 Titel ausschließlich über Israel und Palästina. Über die Geschichte, Politik und auch alles dazwischen. Von den Problemursachen zu Lösungen. Wenn du heute auf unseren Laden schaust, ist er wirklich einzigartig. Es ist wohl der einzige Laden auf der Welt, der eine solche Kollektion an einem Ort versammelt hat.
Die Sammlung ist wichtig, vor allem für die fragmentierte Gesellschaft, in der Ahmad Muna lebt. Die eine Hälfte der 14 Millionen PalästinenserInnen lebt unter israelischer Besatzung, die andere im Ausland oder auf der Flucht. die Nakba, arabisch für Katastrophe, die Vertreibung vieler PalästinenserInnen 1948, war auch ein Bruch für die palästinensische Schreibkultur. In dem andauernden Zirkel aus Kriegen, Vertreibung und neuem Ankommen sieht der Schriftsteller und Journalist Osama al-Ayasa die Zerstörung von kulturellem Nährboden.
Es erlaubt uns nicht, eine palästinensische Kultur zu etablieren. Wir sehen eine Menge Künstler, Musiker und Schriftsteller auswandern. Deshalb sind wir der Tatsache ausgeliefert, dass wir immer wieder von Neuem anfangen müssen. Wir sind Autoren ohne Lehre. Wahrscheinlich hatten internationale Schriftsteller, auch die Deutschen, einen größeren Einfluss auf uns als Lokale.
Osama al-Ayasa lebt in einem Flüchtlingslager in Bethlehem, wo er auch aufgewachsen ist. Regelmäßige Razzien des IDF, des israelischen Militärs, seien normal im Lager. Erst im März wurde bei einer Razzia seine Haustür gesprengt. Der Grund wurde ihm nicht gesagt. Ob diese traumatischen Erfahrungen in seine Bücher einfließen, lässt er offen.
Die schlimmste Person, die man über Bücher befragen kann, ist der Autor, der sie schrieb. Ich schreibe über normale Menschen, über die Besiegten. Ich versuche, über Dinge zu schreiben, die lesenswert sind.
Für sein Buch The Fools of Bethlehem erhielt er 2015 den Sheikh Zayed Buchpreis und damit Bekanntheit im arabischen Raum. Das wäre von 1993 allerdings nicht ohne weiteres möglich gewesen. Wie für den Educational Bookshop waren auch für ihn die Osloer Abkommen ein Wendepunkt für das literarische Leben in Palästina.
Vor dem Osloer Abkommen gab es eine kulturelle Belagerung um uns herum. Die Besatzung hatte einen großen Krieg auf Bücher. Sie konfiszierten zahlreiche Bücher. Das Erste, was sie machten, wenn sie in dein Haus kamen, sie konfiszierten die Bücher.
Jetzt sei das anders. Bücher sind heute weitestgehend zugänglich. Fehlen würden nur leider die palästinensischen Leser und Leserinnen. Die Schuld daran sieht er auch bei den palästinensischen politischen Verantwortlichen.
Die palästinensische Autonomiebehörde hatte keine Projekte für Literatur oder Kultur. Es gab keine Unterstützung für Verlage. Öffentliche Bibliotheken wurden nicht eröffnet. Und es gab keine Stipendien für Autoren.
Auf der kommerziellen Hauptstraße Ost-Jerusalems mangelt es dem Educational Bookshop nicht an literaturbegeisterter Kundschaft. Das lässt Ahmad Munah zumindest ein bisschen hoffen.
Erwarten wir, dass das Lesen von Büchern den palästinensisch-israelischen Konflikt löst? Nein, wir erwarten nicht, dass er gelöst wird, weil das Lesen von Büchern keine Konflikte löst. Aber ich denke, es hilft, um ein Bewusstsein zu bilden, um mehr Menschen aufmerksam auf Israel und Palästina zu machen. In diesem Sinne, denke ich, hilft es schon.
Das literarische Leben im Westjordanland. Luca Pizzardo hat uns von dort berichtet.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Auch schon vor Karl-Ove Knausgard gab es ja immer mal wieder monumentale Romanprojekte, wenn auch nicht alle so derart erfolgreich waren wie das des Norwegers. Der britische Schriftsteller Simon Raven, der hat zwischen 1964 und 1976 an einem 10-bändigen Romanzyklus geschrieben, der jetzt nach und nach auf Deutsch erscheint. Aktuell ist Band 7 herausgekommen und Hans von Trotha hat »Wo man singt« gelesen. Bevor wir jetzt mal da in das Buch reinschauen, wer war denn eigentlich dieser Simon Raven? Ich habe von dem noch nie was gehört, aber es ist ja ein krasses Projekt, 10 Bände.
Ja, unbedingt. Und Simon Raven ist einer von den, wie soll man sagen, Außenseitern der englischen Literatur, wobei die englische Literatur besonders zahlreich mit Außenseitern ausgestattet ist, hat man den Eindruck. Er, Jahrgang 1927, ist er vom College geflogen wegen homosexueller Handlungen, die er wohl auch sehr offensiv vollzogen hat, ist dann in die Armee gegangen, da musste er gehen, weil er so viele Spielschulden angehäuft hatte und wurde dann Schriftsteller und zwar einigermaßen erfolgreich und sein Verleger hat ihm dann ein monatliches Salär ausgesetzt, damit er schreibt, unter der Bedingung, dass er sich von London fernhält wegen der Bordelle, Bars und Pubs. Das hat er getan, hat zu Hause gesoffen und geschrieben. 2 Romanzyklen übrigens, von denen einer auch wirklich reüssiert hat in England in der Literaturkritik und der wunderbare kleine Elfenbeinverlag, der schon vor wenigen Jahren diesen großartigen Zyklus von Anthony Powell, Tanz zur Musik der Zeit, herausgebracht hat, stemmt jetzt diese Aufgabe, diese 10 Bände, übrigens ganz hervorragend ins Deutsche gebracht, zu übersetzen und uns zugänglich zu machen. Und das ist ein großes Vergnügen.
Und das bisschen, was Sie jetzt von seinem Leben erzählt haben, das klingt ja schon so, als ob das auch schon Stoff für Romane an sich ist. Ist es denn auch, dass das Grundthema des Romans quasi sein Leben, oder gibt es gar kein Grundthema in diesen 10 Bänden?
Also die Bände sind einzeln entstanden. Sie sind nicht als Zyklus, er hat nicht einen Zyklus geplant und dann die einzelnen Bände abgearbeitet. Irgendwann, nachdem er mehrere Bände hatte, hat er gesagt, das wird ein Zyklus, das passt zusammen. Und tatsächlich kann man sagen, dass jedes dieser Bücher eine Episode, ein Moment, einen Charakterzug aus seiner Biografie im Kern hat. Und er benutzt die eigene Biografie so als Trampolin erzählerisch, stößt sich ab und gestaltet dann die Flugphasen teilweise ziemlich drastisch und dramatisch, aber immer auch sehr vergnüglich aus. Er selber hat dann irgendwann mal sich hingesetzt und gesagt, okay, jetzt ist das ein Zyklus, und hat gesagt, wenn es ein Thema hat, dann, ich zitiere ihn da mal, dass das menschliche Bemühen und das menschliche Wohlwollen stets der bösartigen Tücke der Zeit, des Zufalls und der übrigen Menschheit ausgesetzt sind. Man könnte auch noch sagen, des zynischen Autors, der es dann beschreibt. Und damit hat man diese Bücher ganz gut charakterisiert.
So, und jetzt sind wir endlich bei Band 7. Was spielt sich da ab? Worum geht's in Band 7?
Ja, wenn man die Reihe tatsächlich so sieht, dass jeder Band eine Episode im Leben des Autors ausgestaltet, dann ist das der 68er-Roman. Wir sind in Cambridge an einem College. Es ist Mitte der 60er Jahre, und die revolutionären linken Ideen kommen vor dieser pompösen, altehrwürdigen englischen Kulisse an diese Uni. Und er ist ein sehr geschickter Erzähler, weil er das ganze Buch hindurch ständig die Perspektiven wechselt. Also es ist auch ein Uni-Roman, es ist so ein College, fast manchmal ein bisschen satirisch, aber sehr genau beobachtet die verschiedenen Figuren. Und der eine schreibt an seiner Autobiografie und der andere schreibt an einem Aufsatz über Schriftstellerei und Politik. Und der eine versucht, Karriere zu machen, und der eine versucht, die Karriere zu beenden. Alle haben sie irgendwie ein bisschen weirde Gedanken. Und es kreist aber um diese politischen Debatten, die natürlich nie geklärt werden, und liest sich so ein bisschen wie Shakespeares Königsdrama runtergebrochen auf Westminster, damals im Spiegel einer College-Aufführung. Aber man erkennt absolut die politischen Mechanismen, die auch heute noch in England üblich sind. Ich habe meinen Augen nicht getraut, da kommt sogar ein Referendum vor, in dem Fall, also geschrieben ist es 1970, ein Referendum zur Abschaffung der Monarchie, und dann fragt jemand, oh ja, und was ist, wenn das angenommen wird? Und dann sagen die, ist doch völlig wurscht, so ein Referendum macht man doch nicht wegen des Ausgangs, sondern als Finte. Okay. Und dann habe ich gedacht, das ist wie beim Brexit, aber damals war die EU noch nicht mal von. Also es ist so eine allgemeinmenschliche Charakterisierung der englischen Gesellschaft im Fokus auf eine Figur, die viel mit dem Autor gemeinsam hat.
Also sehr offenbar ganz gegenwärtig, obwohl es ja eigentlich ein fast schon historischer Stoff ist. Ist es denn auch eigentlich so britisch? Wir mögen ja auch gern die Literatur aus England wegen ihres Humors. Wie ist es damit?
Also zum ersten Teil, das Gegenwärtige ist, ich denke, dass diese großen Romanzyklen, denken Sie an Balzac oder an Proust, oder die sind so gegenwärtig, weil sie das Allgemeinmenschliche zeichnen. Und zwar in ihrer Zeit, sehr aktuell, aber so, dass sie es darüber quasi erheben. Und das tut er auch auf eine ganz andere Art. Und zwar, zweiter Teil der Frage, auf eine sehr britische Art und Weise. Das ist sehr witzig, das sind richtige Page-Turner, das liest man wirklich durch. Sehr böse auch, auch zynisch und auch mit einer gewissen Distanz. Das fand ich faszinierend, manchmal auch schwierig. Es sind viele Figuren, die auftauchen, und zu allen hat er so, er nähert sich ihnen an, so dass man denkt, die mag er jetzt, die Figur. Und dann holt er aber immer die Keule raus. Also jeder Figur kann jederzeit alles passieren. Also da ist etwas Distanziertes, was aber ja die britische Sprache auch haben kann, wenn man sie ironisch einsetzt, und das tut er. Very British und sehr unterhaltsam.
Hans von Trotha über Simon Ravens Almosen fürs Vergessen, wo man singt, aus dem Englischen übersetzt, hat das Buch Sabine Franke, und erschienen ist es beim Berliner Elfenbein Verlag für 22 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Inke Entittel, und ich habe gerade das Buch Der Salzpfad von Rainer Wynn gelesen.
Es handelt von einem Ehepaar, die unverschuldet alles verloren haben, was sie hatten, und mit dem bisschen, was ihnen geblieben ist, sich auf einen Weg gemacht haben, auf dem sogenannten Salzpfad, der an der englischen Küste über 1000 Kilometer entlang führt und dort sich komplett alleine durchgeschlagen haben. Und diese Gedanken, die in dem Buch zum Tragen kommen, haben mich sehr berührt. Es war ein sehr guter Denkanstoß für viele Momente des täglichen Lebens, wenn man sich über Kleinigkeiten aufregt und dann wieder merkt, es gibt doch eigentlich ganz existenzielle Probleme, mit denen Menschen zu tun haben. Aber wie man es dann schaffen kann, auch als Paar da gut herauszukommen. Und wie kann man dann aus dieser Situation heraus etwas Neues für sich wieder Wichtiges und Kreatives schöpfen?
Inken Titel liest also in Osterholz, der Salzpfad von Rainer Wynn. Aus dem Englischen übersetzt haben das Buch Heide Horn und Christa Brummer-Lehmeyer. Und es ist als Taschenbuch bei Goldmann erschienen für 10 Euro. Buchhändler, Buchblogger und voriges Jahr auch noch Mitglied der Jury für den Deutschen Buchpreis. Das kann eigentlich nur Frank Menden sein von der Hamburger Buchhandlung Stories. Mit ihm bin ich heute mal wieder verbunden, um über seine heißesten Empfehlungen zu sprechen. Hallo, schön Sie zu hören, Herr Menden.
Ebenso, Frau Kerk, hallo.
Bei Ihnen auf der Website, wenn man schaut bei Stories, da steht über Sie, Sie seien der unangefochtene Vielleser im Team. Da wollte ich Sie schon länger mal fragen, wann lesen Sie eigentlich?
Nach Feierabend und an meinen freien Tagen. Also das ist, anders geht's nicht.
Aber Sie gehen ja sicher auch mal abends weg, oder?
Ich gehe sogar sehr viel ins Theater. Moment, letzte Woche war ich 3-mal im Theater, sogar abends. Ja, man sucht sich eben die Zeit und dann wird das durchgezogen.
Und haben Sie da auch Lieblingsorte?
Der Balkon auf jeden Fall. Also jetzt im Sommer natürlich besonders schön. Und wenn es geht, wenn man im Urlaub ist, dann gern am Meer oder an der See.
Das klingt toll. Ja. Und welches der drei Bücher sollen wir da als erstes quasi in den Koffer packen, wenn wir schon das Bild vom Seeurlaub haben?
Wenn wir schon das Buch von Seeurlaub haben, dann würde ich mit dem Sommerbuch anfangen, das im Sommer spielt. Das ist Sid Atlas. Das war einmal in Brooklyn. Das spielt nämlich im Sommer 77 genau dort. Und da hat eine Hitzewelle die Stadt fest im Griff. Der Serienmörder Son of Sam, der beherrscht die Titelseiten. Und im Zentrum stehen drei Jugendliche. Juliet Darling, die ist 17, und ihren besten Freund David Hadder. Juliet, die wird bald nach Yale gehen. Und David, der ist an Krebs erkrankt und der weiß gar nicht, ob er überhaupt eine Zukunft haben wird. Und die beiden haben so eine ganz symbiotische Freundschaft seit Kindesbeinen an. Und da gesellt sich noch ein dritter junger Mann hinzu, der Pizzabote Rico, der tritt in Juliets Leben. Und das wird die Freundschaft der beiden anderen nachträglich sehr, sehr verändern. Und das ist, finde ich, ein sehr vielschichtiger Roman. Der wird angekündigt so ein bisschen als so eine reine Coming-of-Age-Geschichte. Aber es geht, finde ich, um viel, viel mehr. Es geht auch um die Familien der drei Protagonisten. Es geht um Träume, Sehnsüchte, Enttäuschungen, geplatzte Hoffnungen und vor allem auch über lebensprägende Freundschaften und Liebe in allen Aggregatzuständen. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, dass das letzte Drittel den Tonfall komplett ändert. Nochmals wird dann nicht mehr linear erzählt und dann kriegt es nochmal eine ganz, ganz besondere Intensität. Also es ist ein Buch für mich wie das Leben selbst, voller Humor, Kraft, Gefühl und Melancholie.
Und offenbar ja kein Jugendbuch, sondern für alle, die sich für diese Zeit im Leben auch interessieren. Sie haben noch eine junge englische Autorin dabei, deren Stoff ist aber gar nicht so jung wie sie selbst, sondern aus der Zeit von vor dem Ersten Weltkrieg, Alice Wynn, durch das große Feuer. Was gefällt Ihnen daran so gut?
Oh, Alice Wynn hat wirklich einen Roman geschrieben, der so prallvoll ist, es hätte eigentlich fast für drei Romane gereicht. Es beginnt in England 1914, der Krieg ist schon ausgebrochen. Im Zentrum stehen Elwood und Gaunt, die sind 17 und 18, sind Schüler einer sehr renommierten Public School. Da redet man sich ja generell nur mit den Familiennamen an. Und die beiden haben so eine ganz zarte Liebesgeschichte, die sie aber sich gegenseitig nicht gestehen, ihre Gefühle gegeneinander. Und während immer mehr Mitschüler eingezogen werden oder sich freiwillig an die Front melden, um als Offiziere gegen das Kaiserreich zu kämpfen, sind die beiden noch in der Schule, wissen nicht so genau, wie sie sich verhalten sollen. Da aber wird Gaunt von seiner Mutter, die nämlich in Deutschland geboren wurde, gedrängt, sich doch bitte auch freiwillig zu melden, denn die Familie gerät in Gefahr, ihr gesellschaftliches Ansehen zu verlieren. Und in dem Moment, in dem Gaunt und später auch Elwood an die Front gehen, verändert sich auch der Ton des Romans. Vorher wähnt man sich in so einem Roman von E.M. Foster oder auch so ein bisschen Brideshead von Evelyn Worshimmer durch, aber dann geht es an die Kriegsfront und da geht es wirklich in schonungsloser Deutlichkeit, wird da die Brutalität und die umfassende menschliche Verrohung wiedergegeben. Und Alice Wynn hat sich für diese Kriegssequenzen Ernst Jüngers in Stahlgewittern als Inspirationsquelle gesucht. Und man merkt schon, da prallen wirklich zwei völlig unterschiedliche Lebenswelten aufeinander. Es geht in diesem Buch natürlich um Klassenunterschiede. Ne? Es geht um die Schrecken des Krieges. Es geht darum, wie verändert der Krieg wirklich die Menschen, egal aus welcher Schicht sie kommen. Ne? Wie geht man um mit dieser weggeworfenen Generation junger Männer, wenn sie dann wieder zurückkehren in die Welt, die eine andere geworden ist. Und ich fand das unglaublich beeindruckend, wahnsinnig berührend. Und es ist sehr, sehr schwierig, dieses Buch leider Gottes zu verkaufen, weil es eben sehr explizit ist in der Darstellung der Gewalt, auch durchaus in der Darstellung der Liebe zwischen den beiden Männern. Aber ich finde, es ist ein wahnsinnig großartig erzähltes und sehr eingängig erzähltes Buch auch. Und Alice Winn ist Drehbuchautorin und ich glaube, das unterstreicht nochmal, dass sie es wirklich schafft, Bilder im Kopf entstehen zu lassen, die einen lange nicht mehr loslassen.
Also Frank Menden total begeistert von Alice Wins Roman Durch das große Feuer, ist bei Eisele erschienen. Und dann scheint er noch was Spannungsmäßiges dabei auf ihrer Liste zu sein. Neuen Leben von Peter Swanson, oder habe ich das nur in der Ankündigung als Krimi falsch verstanden?
Nee, das haben Sie genau richtig gesehen. Und es ist ein Krimi, der, finde ich, eine tolle Prämisse hat, weil es bekommen angangs 9 Menschen bekommen einen Brief, wo nur 9 Namen draufstehen, darunter auch der eigene. Und sie kennen aber die anderen 8 Namen nicht und legen den dann achtlos beiseite. Ich glaube, das würde man selber wahrscheinlich auch machen, weil man keine Ahnung hat, wer ist das jetzt? Spielt in Amerika und sehr schnell beginnt einer nach dem anderen auf dieser Liste zu sterben. Das FBI schaltet sich ein, allerdings auch nur, weil eine Agentin von ihnen ebenfalls so einen Brief bekommen hat. Und man versucht herauszufinden, was diese 9 verbindet, aber sie kennen sich untereinander auch nicht. Und die Krux ist auch noch, dass nicht alle 9, wenn sie dann aufgespürt werden vom FBI, was ja auch nicht einfach ist, stellen Sie ja vor, sie heißen irgendwie Peter Smith und da gibt es natürlich in Amerika deutlich mehr als nur 3, 4, dass einige auch gar nicht wollen, dass das FBI so ein bisschen in ihrem Leben rumschnüffelt. Und das macht es natürlich dem Täter oder der Täterin oder der Tätergruppe, das will ich nicht verraten, noch einfacher an diese Leute heranzukommen. Und ich fand, es ist ein ganz schönes Katz-und-Maus-Spiel. Das nimmt so eine kleine moderne Hommage an Agatha Christie's und dann gab es keinen mehr. Und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mal so ausgetretene Krimi-Pfade zu verlassen und wirklich mal einen Krimi zu haben, der Lust hat am Fabulieren, an der Charakterentwicklung und der wirklich eine ungewöhnliche Geschichte erzählt.
Also noch ein toller Tipp von Frank Menden, Neuen Leben von Peter Swanson, erschienen bei Octopus bei Kamba für 18,90 Euro. Frank Menden, vielen Dank für diese Empfehlung und auf bald und alles Gute.
Danke, Frau Gerg, für Sie auch. Einen schönen Tag noch.
Ihnen auch.